Hallo und willkommen bei Machtmanöver. Mein Name ist Gerhard Meserosch und ich frage Aktivistinnen und Expertinnen, wie sozialer Wandel funktioniert. Heute spreche ich mit Iris Frey. Hallo Iris, willkommen bei Machtmanöver.
Hallo, danke für die Einladung.
Kannst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Iris Frey. Ich arbeite bei einer Organisation, einer NGO in Wien als Campaignerin. Und ich bin aktivistisch bei Not In Our Name aktiv. Das ist eine Gruppierung von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Hintergründen. Wurde gegründet von Jüdinnen, Juden und israelischen Jüdinnen, die in Wien leben, und wir setzen uns ein für einen gerechten Frieden im Nahen Osten.
Gut, und welche Idee darüber, wie sozialer Wandel funktioniert, kannst du mit uns teilen?
Ja, also seit Not In Our Name gegründet wurde, wir sind noch gar nicht so alt, uns gibt es erst seit Dezember, und wir haben uns eben gegründet, auch im Nachklang des 7. Oktobers, haben wir eben sehr stark gemerkt, welchen Unterschied es macht, welchen Hintergrund sozusagen die Personen haben, die zu einer Sache sprechen. Wir haben ja unterschiedliche Mitglieder bei Not In Our Name, aber die Personen, die vor allem sprechen, sind Jüdinnen, die eben einerseits Geschichte haben, ihre Familien wurden teilweise vom Holocaust, im Holocaust vernichtet, und andererseits haben sie eben auch viele Erfahrungen in Israel gesammelt. Das heißt, sie wissen sozusagen aus erster Hand, was dort gerade passiert oder beziehungsweise auch schon seit 1948 und länger dort passiert. Diese Aktivisten und Aktivistinnen, die eben bei uns dort sprechen und auftreten, denen wird sehr viel Gehör geschenkt. Im deutschsprachigen Diskurs ist das keine Selbstverständlichkeit, weil viele Personen, die eben über die Gewalt, die vom israelischen Militär ausgeht, sprechen, im deutschsprachigen Diskurs sehr stark gecancelt werden oder auch gesilenced. Genau, und hier haben wir halt einen Vorteil, weil eben Mitglieder unserer Gruppe da eine sehr authentische Sprechposition haben und ihr Privileg, gehört zu werden, auch einsetzen. Und darüber möchte ich gern heute ein bisschen was erzählen.
Also das Wesentliche ist, dass es bestimmte Sprecherinnen und Sprecher gibt, die eine stärkere Position haben und die eher Gehör bekommen und dass die dieses Privileg quasi verwenden, um für bestimmte Themen einzutreten.
Genau, das heißt Komplizenschaft. Das ist ein Konzept, was so aus Bewegungen of Color und aus der Antira-Arbeit kommt. In den USA, dort heißt es Accompliceship, und es bezeichnet jemanden, die oder der seine oder ihre Privilegien einsetzen, um eben bestehende Systeme oder Institutionen zu verändern, und zwar auf Kosten des eigenen Komforts und Wohlbefindens. Und das ist ein sehr springender Punkt dabei. Wir haben nämlich sehr stark gemerkt, dass arabische Menschen, muslimische Menschen seit dem 7. Oktober weder in Talkshows eingeladen werden, noch von den Medien interviewt, sozusagen, der ihre Beiträge werden einfach aus dem Diskurs ausgeklammert, weil in Deutschland, Österreich, im deutschsprachigen Raum eben eine sehr große Angst auch vorherrscht, dass man irgendetwas Antisemitisches sagt, beziehungsweise dem Antisemitismus die Bühne bietet. Und das ist aus unserer Sicht Quatsch, weil dadurch kommt es eben dazu, dass diese ganzen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die ganze Gewalt, die im Nahen Osten passiert, eben nur von einer Seite beleuchtet wird, und zwar durch die offiziellen israelischen Medienkanäle. Und wir wissen eben, dass in Israel gerade eine rechtsextreme Regierung an der Macht ist, und dass man solchen Personen eigentlich keine Bühne bieten dürfte. Genau, und dadurch, dass dass Leute aus unserer Gruppe eben diesen Hintergrund haben, haben sie eben das Privileg, gehört zu werden, eingeladen zu werden in Radiosendungen. Wir hatten schon ein ORF-Interview oder auch in Zeitungsartikeln, dass ihre Positionen abgedruckt werden. Und die können nämlich sagen, was halt viele arabische, muslimische Menschen derzeit nicht sagen können, nämlich, dass es einfach wahnsinnig ist, dass Israel über 30.000 Menschen getötet hat, Zivilistinnen ermordet, Hunger einsetzt als Kriegswaffe. Und dass die internationale Gemeinschaft da Druck ausüben muss, dass eben das nicht so weitergeht. Genau, und das würde ich auch als Komplizenschaft bezeichnen. Und wir sehen, wie wirksam das sein kann, wenn Personen sich aus der eigenen Komfortzone herausbewegen.
Ist diese Idee der Komplizenschaft einfach ein neues Wort für die gute alte Solidarität?
Also ich finde, Solidarität ist für mich ein sehr weiter Begriff, der bezeichnet, kann sehr vieles bezeichnen, kann auch sein, dass man solidarisch ist mit Genossinnen, Genossen, die aber komplett die gleichen Privilegien haben wie man selbst. Es muss nicht unbedingt heißen, dass man sich in Kämpfe einbringt, wo ein sehr starkes Machtungleichgewicht herrscht. Und deswegen ist es auch eben diese Begriffe, also einerseits gibt es ja auch den Begriff des Allyships, des Verbündeten und der Verbündeten und eben auch der Komplizenschaft. Das kommt eben aus diesen Bewegungen of Color, wo eben einerseits weiße, sehr privilegierte Personen zusammenarbeiten mit Persons of Color, die sehr stark von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, teilweise. Und was ich ganz schön finde an diesem Begriff, ist, dass er eben zeigt, dass wir in dieser, jetzt anders gesagt, dieser Solidarität, die wir versuchen irgendwie aufzubauen, uns da in sehr, auch mehrdimensionalen Machtgeflechten und Beziehungsgeflechten bewegen, weil man auch oft auf Widersprüche stößt. Zum Beispiel hatten wir auch in unserer Gruppe sehr oft die Diskussion, okay, ist es eigentlich in Ordnung, dass dann immer nur die Jüdinnen eingeladen werden und sprechen? Oder sollten wir sagen, nein, wir treten nicht auf, wenn nicht auch gleich eine arabische oder muslimische Person mit eingeladen wird? Und das sind solche Diskussionen und Aushandlungen, die man führen muss. Und es ist nichts Einfaches. Und sozusagen die Beziehungen, auf denen das beruht, die müssen halt sehr stark sein. Und die muss man auch aktiv aufbauen und pflegen. Sonst ist es irgendwie das ist ein leerer Begriff. Und deswegen würde ich das auch, also die Komplizenschaft auch in Abgrenzung zur Solidarität verwenden, weil Solidarität, das kann man oft mal so sagen oder steht oft als Wort so im Raum, aber die ganze Arbeit, die dahinter steckt, sozusagen die Komplizenschaft, sich da durchzuwurschteln, und zwar von beiden Seiten, von denen, mit denen man, also genau, die Person mit den Privilegien oder die mehr Privilegien haben versus die Person, die weniger Privilegien haben, und wie die zusammenkommen und gemeinsam ein Ziel verfolgen, was aber macht und dabei machtkritisch sind auf dem Weg und supportive, das ist halt die Kunst der Komplizenschaft.
Und Solidarität ist ja etwas, was auch oft relativ einfach funktioniert, aber die Komplizenschaft, die ihr zum Beispiel macht, das ist ja auch etwas, wo man sich aus der Komfortzone herausbewegt, oder?
Ja, genau. Es ist halt ein Merkmal davon, ist, dass man sich auf Kosten des eigenen Komforts und Wohlbefindens und manchmal sogar der eigenen Sicherheit einsetzt. Und jetzt im Fall von unserer Gruppe beobachten wir das, dass eben in Deutschland vielen Menschen, die sich für palästinensische Rechte einsetzen, entweder gekündigt wurde oder sie werden sozusagen in der Öffentlichkeit diskreditiert, als Antisemiten dargestellt. In Österreich ist die Lage noch ein bisschen anders, aber wir sind auch mit Repressionen konfrontiert. Und wir vermuten auch, dass es stärker werden wird.
In welcher Form?
Also, naja, sehr hohe Strafen bei einer Aktion, die wir gemacht haben, haben wir alle sehr hohe Strafen gekriegt. Erst gestern wurden auch die Students for the Palestinian Cause, das ist auch eine jüngere Gruppe, die sich seit kurzem gegründet hat, die wurden sozusagen mit massiver Polizeigewalt von der Veranstaltung weggetrieben. Und also wir vermuten sozusagen, dass wenn der Widerstand stärker wird gegen diesen öffentlichen Diskurs, der eben systematisch arabische, muslimische Stimmen totschweigt, dass dann auch die Repression zunehmen wird.
Aber merkst du, dass es eine effektive Strategie ist, dass das, was ihr tut, diese Komplizenschaft, dass sie den Diskurs tatsächlich zumindest ein bisschen verschiebt?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass sich auch die Berichterstattung als Ganzes verändert hat. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, also dass dann danach in Folge auch jetzt die Medienberichterstattung auch mehr über sozusagen Gewalt und Grausamkeiten in Gaza berichtet, durch das israelische Militär. Und ich habe auch das Gefühl, dass eben diese ungewohnten Stimmen, die jetzt da aufstehen und sprechen, die zeigen halt auch in der Öffentlichkeit, dass es eine sehr vielfältige jüdische Positionierung gibt zu dem Thema. Also nicht alle Jüdinnen oder Juden stehen zu 100% hinter Israel oder finden das, was gerade die israelische Politik macht, gut. Und es sind auch nicht alle Jüdinnen und Juden Zionisten, die sozusagen diese Ideologie unterstützen. Sondern es gibt halt auch viele antizionistische Jüdinnen. Es gibt auch Israelis, die sozusagen das ablehnen. Es gibt ja auch viele Demonstrationen in Israel. Und ich glaube, das ist sozusagen unser Ziel, auch den Diskursraum so zu erweitern und zu zeigen, hey, nur wenn man Israel kritisiert oder wenn man auch zionistische Propaganda kritisiert, dann heißt es noch lange nicht, dass man antisemitisch ist. Und vor allem ist Antisemitismus kein Problem, was durch Muslimen oder Muslime eingeschleppt wird, sondern Antisemitismus ist ein genuines Problem der deutschen und der österreichischen Gesellschaft. Über 80% der antisemitischen Straftaten werden von Rechten verübt. Deswegen brauchen wir eigentlich in der Linken mehr Aktivismus und mehr Unterstützung für pro-palästinensische Aktionen und Aktivismus, weil nur so können wir es schaffen, dass dieser Diskurs den Rechten nicht in die Hände spielt.
Und wenn du jemanden davon überzeugen möchtest, dass Komplizenschaft wirklich eine gute Strategie ist, eine effektive Strategie, gibt es da Beispiele, Vorbilder dafür, dass das wirklich effektiv sein kann?
Also ich glaube, was man so sehen kann, so in den USA, dass sehr viele, glaube ich, weiße Personen, die jetzt auch nicht, also ich meine, damit man privilegiert ist, heißt ja noch lange nicht, dass man jetzt reich sein muss oder was auch immer, aber es heißt einfach nur, dass man bei gewissen Dingen nicht überlegen muss. Also wenn ich einen Polizisten sehe, dann muss ich mir vielleicht keine Gedanken machen, dass der mich jetzt gleich kontrolliert und nach meinem Ausweis fragt. Eine Person, die eine andere Hautfarbe als ich hat, die muss das wahrscheinlich schon. Und das heißt, die hat halt auch in ihrem Alltag ein viel höheres Stresslevel generell. Und ich glaube, was wir halt in den USA sehen, ist auch, dass viele weiße Menschen dann Supportarbeiten machen im Hintergrund, Dinge organisieren, vielleicht auch mal kochen, Kinderbetreuung machen und solche Sachen. Und das kann halt sehr, also das kann sozusagen sehr hilfreich sein für die ganze Bewegung, wenn diese Arbeiten, die sehr zeitintensiv sind, dann auch übernommen werden von Leuten, die mehr Privilegien haben. Oder eben auch in unserem Fall, dass die Leute, die Privilegien haben, dann Positionen vertreten, die andere nicht sagen können.
Das heißt, Komplizenschaft kann auch quasi hinter den Kulissen passieren und Unterstützung leisten.
Genau, voll.
Wie kann Komplizenschaft im Alltag ausschauen?
Ja, ich glaube, es ist halt vor allem wichtig, dass man, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass man Beziehungen aufbaut. Also, dass man, dass man die Beziehungen, die man sozusagen hat und die Kontaktpunkte zu Menschen, wo man weiß, hey, die stecken in Kämpfen, dass man diese Beziehungen auch aktiv sozusagen unterstützt und aufbaut. weil ich glaube, es geht halt nur über so eine Beziehungsebene, in der man auch sozusagen aushandelt, was braucht es denn eigentlich gerade oder wo kann ich irgendwie unterstützen. Und ich weiß nicht, für mich ist halt dieser Prozess auch so gewesen, dass ich halt mit einer Person in der Beziehung bin, die Migrationshintergrund hat und dadurch sehr intensiv mitgekriegt habe, was das eigentlich bedeutet, wenn man nicht weiß und privilegiert ist. Also sozusagen dieses körperliche Erfahren schon fast schon davon, das hat bei mir eine große Rolle gespielt. Und deswegen bin ich auch so wütend und sozusagen will unbedingt was verändern. Also ich glaube, irgendwie braucht so ein Anker und der geht meines Erachtens vor allem über Beziehungen. Also wenn ich eine Freundin habe, die irgendwie von Rassismus betroffen ist oder eine andere Person kennen, die abgeschoben werden soll. Also ich glaube, da verändert sich total viel in einem selbst. Und wir haben ja alle sehr viele Kontaktpunkte auch mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht so privilegiert sind wie wir. Und da halt genau hinzuschauen, zuzuhören, irgendwie auch aufmerksam zu sein und schauen, okay, was kann ich wo einbringen?
Ja, wobei du hast auch betont, dass es sehr viele Widersprüche gibt, wo man durchnavigieren muss und es ist ein Aushandlungsprozess. Man muss quasi miteinander verhandeln. Wofür setze ich mich jetzt wirklich ein? Das heißt, es ist für dich auch keine so klare Sache. Ich setze mich für eine Partei ein und kritisiere eine andere, sondern das ist auch quasi die eine gewisse Widersprüchlichkeit, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, so Beziehungen sind ja immer irgendwie auch widersprüchlich und sozusagen, es ist nicht einfach.
Gerade auch in Bezug auf den Nahen Osten.
Ja, total. Und vor allem auch diese ganzen unterschiedlichen Identitäten, die Leute mitbringen. Genau, vielleicht ist jemand hier aufgewachsen in Österreich, hat aber in Israel gelebt oder jemand anders hat irgendwie Eltern, die sind in Palästina aufgewachsen, ist aber selber in Österreich aufgewachsen. Also diese Identitäten, die Leute haben, sind ja auch total sozusagen verwoben und Migrationsgeschichten hier und dahin. Und also das ist ja eigentlich ja ein sehr, sehr komplexes Netz, was man auf jeden Fall erstmal verstehen muss. Genau, aber im Nahen Osten, finde ich, ist ja die Sachlage sehr klar. Es gibt halt einen Staat, der vom Westen sehr viel Unterstützung bekommt, also finanziell, militärisch, von den USA, von Europa. Und dann gibt es sozusagen eine Terrororganisation oder eine Zivilbevölkerung und Terror oder eine radikale Terrororganisation. Und dieser Staat, der versucht dann halt sozusagen diese ganze Zivilbevölkerung platt zu machen, um diese Terrororganisation auszulöschen. Und das finde ich halt, also dafür braucht man eigentlich nur gesunden Menschenverstand. Ich glaube, es geht dann bei vielen anderen drum, okay, trauen Sie sich jetzt, irgendwas dagegen zu sagen, wenn die Gefahr besteht, mit diesem Antisemitismus-Vorwurf runtergeknüppelt zu werden. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Stufe, die man auf jeden Fall nehmen muss. Also ich glaube, so dieses selber in sich selber die Stärke finden und die Kraft finden und zu sagen, nein, aber ich spreche mich sozusagen gegen das Unrecht aus und mir ist auch zu einem Teil egal, was dann mit mir passiert. Das kann ich natürlich tun, weil ich sozusagen auch gewisse Privilegien habe, weil ich jetzt auch nicht direkt von Kündigungen bedroht bin durch das, was ich tue. Aber ich glaube, wenn mehr Menschen sozusagen bereit wären, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nein, ich spreche mich dagegen aus, ich gehe dagegen auf die Straße, ich tue was dagegen, auch wenn mich dann jemand versucht, als Antisemit darzustellen, ich weiß selber, dass ich kein Antisemit bin, dann wird sich auf jeden Fall was verändern.
Bist du auch mit dem Vorwurf konfrontiert, Komplizin der Hamas oder des Terrorismus zu sein?
Also eine unserer Aktivistinnen ist sozusagen mit dem also die hat selber Familie, die im Holocaust umgebracht wurde von den Nazis. Und die hat eine Rede gehalten, in der sie das beschrieben hat. Und in der Rede hat sie gesagt, damals habe ich mich gefragt, warum hilft uns niemand? Und heute frage ich mich wieder, warum hilft niemand den Menschen in Gaza? Und dann wurde sie von gewissen linken Gruppen oder von einer gewissen linken Gruppe als Holocaust-Relativiererin dargestellt. Und also genau, das ist natürlich total absurd. Weil natürlich geht es hier nicht darum, den Holocaust zu relativieren. Und sie hat auch gar nicht in diese Richtung gesagt, sondern es ging ihr darum, eben zu skandalisieren, dass diese Menschen in Gaza umgebracht werden. Und zwar in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit und mit einem Wahnsinnswaffeneinsatz und unter krassem Leid. Und ja, also ich glaube sozusagen speziell in der Linken, im deutschsprachigen Raum ist da noch viel zu tun. Und auch diese Angst, selber als Antisemitin oder Antisemit dargestellt zu werden. Ich glaube, da müssen auch viele Linke dran noch arbeiten.
Aber was würdest du jemandem sagen, der zu dir sagt, hey, du bist der Komplize in der Hamas?
Da würde ich sagen, nö, bin ich nicht. Ja, ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen so eine dicke Haut entwickeln, weil was die Leute sagen, ist mir doch egal. Aber es sterben halt jeden Tag Menschen aufgrund von Israels Politik und dagegen setze ich mich ein.
Iris, danke dir.
Gerne.